und dass du bereit bist, uns das Wort zu geben.
Ja, ich freue mich auch für diese Zeit, die wir zusammen haben im Wort Gottes. Und ich habe euch was mitgebracht, was mich schon die ganze Woche beschäftigt hat. Und das ist gut, wenn wir anhand vom Wort Gottes uns beschäftigen und Dinge überlegen und bebeten und auch mit anderen sprechen und austauschen, weil da möchte Gott dann etwas tun und das möchte ich beten, dass es bei dir geschieht. Vater im Himmel, wir ehren dich und wir ehren dich für dein Wort und für das, was du uns sagen willst. Und ich danke dir, dass du offene Herzen findest, die das Wort aufnehmen, so wie Jesus sagt, in einem guten Boden, dass es Frucht bringt, 30, 60 und 100-fältig. Und das bete ich, dass es geschieht im Namen Jesus. Amen. Ich möchte beginnen mit einer Stelle aus dem Hebräerbrief, aus Hebräer 12, Vers 1 und 2. Wir haben das auch auf dem Beamer, diese Stelle, diese erste Bibelstelle. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Soweit unser Anfang. Und was mich zuerst interessiert hat, das war dieses Darum. Also ich habe mir die Frage gestellt, warum darum? Ja, warum steht hier darum auch wir? Wenn wir den Hebräerbrief ein bisschen kennen, dann sehen wir, dass in Kapitel 11, das ganze Kapitel 11, voll ist von Beschreibungen von Personen, die uns Vorbilder im Glauben sind. Und diese Vorbilder im Glauben, der erste, der da erwähnt wird, das ist der Abel, und es geht bis in die heutige Zeit rein. Und das ist der Abel, das ist Mose, das ist Abraham, das ist David, das sind auch die Richter von Israels, Simson und Jephtha. Und es sind so viele Menschen beschrieben, es sind Frauen beschrieben, wie die Rahab, die im Glauben ihr Haus öffnete, weil sie mehr Vertrauen in Gott hatte als auf ihr eigenes Volk. Und es ist auch beschrieben, dass Menschen enorme Schwierigkeiten auf sich nahmen wegen ihrem Glauben. Und der Hebräer 11 ist ein Beispiel dafür und eine Beschreibung dessen, dass Glauben nicht einfach so ein easy going ist, sondern durch den Glauben konnten die diese Dinge tun. Und durch den Glauben sind auch Dinge passiert, zu denen wir heute Wunder sagen. Durch den Glauben haben sie der Feinde Macht überwunden. Und wenn wir sie haben als Vorbilder, und so sagt dieses 11. Kapitel, wenn wir sie haben als Vorbilder, als sie, die uns vorausgegangen sind, dann steht in Kapitel 12, Vers 1, darum. Weil es diese Menschen als Vorbilder gibt, darum auch wir, weil wir eine Wolke von Zeugen um uns haben. Und jetzt musst du das mal ganz bildlich vorstellen. Diese Menschen, der Mose und der David und der Abel und die Propheten, die sehen, was wir tun. Die sehen vom Himmel direkt in diesen Gottesdienst rein. Die sehen in jeden Gottesdienst rein. Die Bibel sagt es, eine Wolke von Zeugen, also Menschen, die sehen, was wir tun. Die haben auch gesehen, wann du gestern Abend noch Tagesthemen oder sonst was angeschaut hast und was du angeschaut hast. Die sehen das. Und das macht mich manchmal unruhig. Ja? Meine Mama, die ist gestorben im Glauben, als ich 11 Jahre alt war. Und oft muss ich denken, oh, die sieht ja alles, was ich mache. Ja? Und ich sage, oh Mama. Ja, aber ich glaube, manchmal freut sie sich auch, immer öfters. Ja? Und wenn wir den Hebräer 11 sehen, der ganz über den Glauben spricht, und Hebräer 12 sehen, dann wissen wir darum, weil diese Zeugen da sind, die bei Jesus sind, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Das heißt, wenn wir diese Vorbilder des Glaubens haben, die uns vorausgegangen sind, dann sollen auch wir so sein. Und es soll eine Stärkung, ein Zeugnis für unseren Glauben sein, das, was wir bei ihnen lesen. Und das lesen wir einfach von 1. Mose ab, Kain und Abel, ja, diese Geschichte ganz am Anfang bis in die heutige Zeit gibt es solche Vorbilder. Darum auch wir, weil Gott möchte, dass auch wir Zeugen seiner Herrlichkeit sind, Zeugen seiner Herrlichkeit werden. Das heißt, wenn du gläubig geworden bist, dann ist ja dein Glaube und deine Buße noch sehr klein, diese Pflanze am Anfang. Das ist etwas sehr Kleines, Kostbares. Und wenn du gläubig geworden bist, dann fängt Gott an, diese Buße und diesen Glauben zu entwickeln. Und ich hoffe, dass das inzwischen gewachsen ist, dass du nicht auf dem gleichen Stand geblieben bist, wie damals, als du gläubig geworden bist. Aber wenn wir anfangen, im Glauben Jesus aufzunehmen als einzige Lebensquelle, dann verändert es unsere Persönlichkeit und dann ist da ein Wachstum sichtbar. Also mir ging das so, als ich mit 9 Jahren den Herrn Jesus Christus aufgenommen habe in meinem Leben bei einer Zeltevangelisation. Die Älteren unter uns, die kennen das noch. Das war eine Evangelisation im Zelt. Ja. Deshalb hieß es Zeltevangelisation. Heute hat man sowas eigentlich nicht mehr in Deutschland. Und da bin ich als 9-jähriger Bub davor gegangen und habe mein Leben Jesus übergeben. Und ich weiß noch, die folgenden Tage, die waren wie wenn ich im Himmel bin. Ich war so erfüllt von Herrlichkeit und von Freude und von Kraft. Aber das hat nicht immer angehalten. Und das liegt daran, dass Jesus das Ein und Alles in unserem Leben sein will. Das Problem heutzutage ist, dass oft Jesus verkündigt wird, der als etwas in unser Leben dazukommt. Ich habe das so oft gehört, dass Menschen eingeladen werden zu Jesus, dass man sagt, Mensch, du hast alles, du hast eine tolle Frau und du hast ein Haus und ihr habt 2 Autos, ihr habt gesunde Kinder. Ja? Das Einzige, was dir noch fehlt, das ist Jesus. Ja? Das Einzige, was dir noch fehlt, ist Jesus. Und mir kommt es vor, wie wenn wir zusammen zu Mercedes-Benz in die Niederlassung gehen und uns einen Neuwagen raussuchen. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Neuwagen gekauft habt. Ja? Aber da gibt es eine Serienausstattung. Ja? Heutzutage gibt es Serienausstattung, die gab es früher nicht, weil es die Technik nicht gab. Ich komme noch aus einer Zeit, wo man das Fenster gekurbelt hat. Ich glaube, so gibt es heute gar kein Auto mehr. Ja? Der elektrische Fensterheber ist Serienausstattung, oder? Ja, ich weiß nicht, selbst in China nicht. Nee, die sind da schon weiter. Ja? Ein hochauflösendes Media-Display mit 10,25 Bildschirmdiagonale. Ich habe mir das mal rausgeschrieben. Lässt den Innenraum Ihres Fahrzeugs besonders hochwertig erscheinen. Dank der höheren Auflösung von 1520x720 Pixel genießen Sie eine brillante Bildqualität mit gestochenen, scharfer Darstellung sämtlicher Infotainment-Inhalte. Und das ist die Serienausstattung. Die Sonderausstattung, Energizing, Komfortsteuerung, klimatisierte Beleuchtung und Beduftung in 3 verschiedenen Klimazonen bei Thermotronik. Ja? Das kannst du dir raussuchen. Ja? Und das Soundsystem kombiniert 2 Ausstattungen, die sich besonders gut ergänzen. Das Surround-Soundsystem mit 13 Lautsprechern und einer Systemleistung von 590 Watt kann seine ganze Brillanz entfalten, wenn es in einem möglichst leisen Innenraum aufspielen darf. Für eine weitere Minimierung von Wind- und Außengeräuschen sorgt das wärme- und geräuschdämmende Akustikglas. Die Windschutzscheibe und die vorderen Seitenscheiben sind mit einer speziellen Akustikfolie bezogen, die das Geräuschniveau gerade bei höheren Geschwindigkeiten auf ein Minimum reduziert. Ja? Und ich spreche jetzt vom einfachen Daimler, ja, nicht vom Porsche, wie bei Hartmut oder so, ja, die sind ja noch verrückter. Ja? Wisst ihr, und oft kommt mir so vor, wenn wir Menschen rufen zu Jesus, dann ist es so ein nice to have. Ja? Das Einzige, was dir noch fehlt, ist Jesus. Ja? Dann ist alles perfekt. Und wisst ihr was, ich sage euch mal eins, das ist Blasphemie. Weil Jesus möchte nicht in unserem Leben noch eine Sonderausstattung sein, dass es uns besser geht, sondern Jesus ist das Leben. Jesus selber ist das Leben. Er kommt nicht in unser Leben hinein, sondern Jesus sagt, wer mich hat, der hat das Leben und wer mich nicht hat, der hat das Leben nicht. Und es ist egal, wie wohlhabend du bist oder es ist egal, was für eine Bildung du hast, es spielt auch keine Rolle, wie angesehen du in der Gesellschaft bist. Dein Leben wenn wir es richtig ernst nehmen, was die Bibel sagt, ist ohne Jesus kaputt und es ist morsch. Ein Leben ohne Jesus ist ein sinnloses Leben. Und deshalb sagt Jesus auch in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern steht weiter unter dem Gericht. Und der Jünger von Jesus, der Johannes, der sagt in 1. Johannes 5, wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das ist eine ganz krasse Aussage. Von dem her müssen wir für uns persönlich und auch in unserer Verkündigung Abstand davon nehmen, dass Jesus so eine Sonderausstattung ist, die das Leben einfach ein bisschen bereichert. Davon müssen wir Abstand nehmen. Wenn wir Jesus ins Leben nehmen, wenn Jesus unser Leben übernimmt, dann bedeutet das alles. Das ist der Anspruch Jesus, von Jesus und nicht weniger. Er macht es nicht mit weniger. Er wird nicht der Beifahrer in deinem Leben sein. Entweder er sitzt am Steuer oder nicht. Ja? Aber Jesus ist nicht der, der dich einfach so ein bisschen nett begleitet in einem christlichen Umfeld. Und deshalb hat auch der reiche Jüngling an der Frage ein Dilemma gehabt. Der hat gesagt, Jesus, was muss ich denn tun, um dir nachzufolgen? Und Jesus sagt letztendlich, ja, verkauf dein Zeug und gib's den Armen und folgt mir nach. Das war nämlich sein Problem. Der Reichtum vom reichen Jüngling war sein Problem, dass Jesus der Herr in seinem Leben sein konnte. Und Jesus sagt, wenn du das tust, dann kann ich der Herr sein. Und das wollte er nicht und er ist traurig davongegangen. Er hat eine Entscheidung getroffen. Und auch wir müssen Entscheidungen treffen, ob wir das denn wirklich wollen. Das heißt, unser Aufruf an uns persönlich ist, dass wir uns abkehren von allem und an den Herrn Jesus mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen glauben. Das heißt, dann wird Jesus für mich auch nicht nur eine Fahrkarte im Himmel sein oder zum Himmel sein. Ja? Viele denken, ja, ich habe Jesus mal aufgenommen, ich habe eine Entscheidungskarte ausgefüllt und dann klappt es schon und das stimmt nicht. Jesus ist nicht einfach jemand, der nur unser Leben segnen kann. Jesus ist das Leben selbst. Er ist das Leben. Das müssen wir verstehen. Das heißt, wenn wir das so verstehen, dann sehen wir auch Jesus nicht nur als den Anfänger unseres Glaubens, sondern Jesus ist auch der Vollender unseres Glaubens. Und bei vielen Menschen ist Jesus der Anfänger des Glaubens. Jesus ist mit dabei, aber ob Jesus der Vollender deines Glaubens ist, das ist eine andere Frage. Und deshalb sagt auch der Hebräerbrief, deshalb müssen wir mit Ausdauer laufen, dass die Sache funktioniert bis zu unserem letzten Atemzug. Und wisst ihr was? Diese Dinge erkennen wir Stück für Stück. Das hast du am Anfang deiner Bekehrung nicht so gesehen. Aber wenn wir uns um die richtigen Dinge drehen, wenn wir Jesus und sein Wort aufnehmen, dann wird dieses sinnlose Leben ohne ihn, das wird für uns sichtbar und wir ersetzen es durch das ewige Leben. Und diesen Weg möchte Jesus bei dir anstoßen. Stell dir mal vor, wenn wir mal im Himmel sein werden, der Himmel wird uns an verschiedenen Stellen beschrieben, was da sein wird. Es wird viele Wohnungen geben. Die Offenbarung sagt, das sind Straßen voller Gold. Die Offenbarung sagt auch, das sind Tore, die sind aus Perlen. Ja? Und ich stelle mir jetzt mal so vor, und das wird ewig sein. Ja? Das ist ja nicht nur einen halben Tag. Das wird ewig sein. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich mit Philipp dort schon 1000 Jahre lang auf Straßen voll Gold laufe, ja, ja, irgendwann wird es langweilig, stelle ich mir vor. Ja? Und bei so einem Perlentor da zu stehen, ja, irgendwann habe ich es dann auch begriffen. Ja? Und das in Ewigkeit, das kann es doch nicht sein. Was ist denn das Entscheidende, was im Himmel in Ewigkeit dich erfüllen wird? Das ist die Person Jesu, nicht die goldene Straße. Versteht ihr? Weil wir werden mit ihm Gemeinschaft haben in Ewigkeit. Das heißt, alles dreht sich in der Ewigkeit um die Person unseres Herrn Jesus Christus und um den Vater. Das ist das, was den Himmel erfüllt. Der Himmel in den Sachen, die wir dann sehen, das ist nicht das Eigentliche, sondern die Person von Jesus, das ist das eigentliche Zentrum. Und deshalb ist wichtig, dass wir hier in diesem Leben beginnen, auf Jesus zu schauen. Und dann fangen wir an, wenn wir auf Jesus schauen, dann fangen wir an, unsere eigene Unzulänglichkeit zu erkennen. Wenn ich auf Jesus schaue, dann merke ich, wie schwach ich bin. Wenn ich auf Jesus schaue, dann merke ich, wie viel er kann und wie wenig ich in der Lage bin zu tun. Und das ist gut. Weil wenn ich nicht auf Jesus schaue, dann drehe ich mich um mich selber. Wenn ich nicht auf Jesus schaue, dann schaue ich auf Menschen. Ja, weil irgendwo muss ich ja hinschauen. Ja? Und wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich mich. Und ich kenne mich ein bisschen, ja? Aber Jesus kennt mich viel besser. Und wenn ich dann euch anschaue, dann sehe ich Menschen. Das sind aber auch unvollkommene Menschen. Und die Bibel sagt, wenn wir im Glauben wachsen wollen, dann müssen wir den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens im Blick haben. Er muss unser Zentrum sein. Schau auf Jesus. Und das ist das Geheimnis, dass dein Glaube wachsen kann. Ich möchte dich auch ermahnen, schau nicht auf Menschen. Weil Menschenhilfe ist sehr begrenzt. Menschenhilfe, sagt die Bibel, ist wertlos am Schluss. Wenn wir uns an Menschen orientieren, wenn Menschen unsere Leitbilder sind, dann hast du falsch gesetzt. Wenn Jesus unser Leitbild ist und Menschen auch mit unsere Vorbilder sind, weil Jesus sie gesetzt hat, dann ist es richtig. Wenn wir uns aber an Menschen, an Strukturen, an bestimmten Formen orientieren, dann werden wir immer scheitern, weil alles, was Menschen tun, ist sehr, sehr begrenzt. Nur Jesus ist unbegrenzt. Und das ist das Geheimnis. Der Charles Spurgeon, die Geschichte hat mir meine Frau erzählt, der läuft mal nachts durch die Straße und er läuft an einer Wirtschaft vorbei und dort torkelt ein Betrunkener raus, die Treppe runter. Ja? Und er fällt so halber dem Charles Spurgeon in die Arme und dann schaut er ihn an und sagt, ah, Spurgeon, ja, ich bin einer von deinen Bekehrten, ja, vor so und so vielen Jahren. Und Spurgeon sagt, ja, das stimmt, du bist einer von meinen Bekehrten. Aber hättest du dich beim Herrn Jesus bekehrt, dann wärst du jetzt nicht in dieser Situation. Aber wenn du dich bei mir bekehrt hast, dann bist du begrenzt. Das hat mir gefallen. Ja? Der Typ, der hat wirklich Sachen rausgehauen, der sagt, abgekochte Kartoffeln, die kannst du nicht mehr einpflanzen, dass sie Frucht bringen. Ja? Lauter so Zeug, als gefällt mir. Okay, ich bringe euch nachher nochmal so etwas. Ja? Das heißt, wenn wir auf uns selber schauen, wenn ich auf mich selber schaue, dann finde ich nichts, was mich stark oder voll Freude machen könnte. Versteht ihr? Weil ich sehe meine eigene Begrenztheit. Wenn ich aber auf das vollbrachte Werk vom Herrn Jesus Christus schaue, dann sehe ich, was für mich vollbracht wurde. Und da möchte ich euch hinführen in 2. Korinther 3, Vers 18. Den Vers haben wir aufgeschrieben. Ich lese ihn euch vor. 2. Korinther 3, Vers 18. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, welcher der Geist ist. Das heißt, wenn wir Jesus anschauen, dann findet eine Verwandlung statt. Wenn du dir schon lange wünschst, dass du die nächsten Schritte im Glauben machst, wenn du ein Wachstum in deinem Glauben sehen willst, dann müssen wir anfangen, den richtigen Blick zu haben. Dann müssen wir anfangen, auf Jesus zu schauen. Wenn wir auf uns selber schauen, wenn wir auf die Gemeinde schauen, wenn wir auf Menschen schauen, dann werden wir daran immer scheitern. Aber wenn wir auf Jesus schauen, dann werden wir verwandelt in sein Bild. Deshalb sagt auch der Paulus, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Hier sind wir dann wieder bei Hebräer 12. Das heißt, wie bekommen wir denn eine Konstanz in diese Entwicklung rein? Dein Problem ist doch diese Konstanz, dass es mal oben und mal unten ist. Und was macht denn oben und unten aus? Das heißt, dein Werk und deine Stimmung, die ändern sich ja ständig. Deshalb verändert sich auch dein Friede und deine Zuversicht ständig. Ja? Ich kenne Menschen, die sagen, oh, jetzt im Brothaus, ich weiß nicht, wo wir da hingehen. Ja? Und die sind ganz glücklich, wenn wir einen internationalen Gottesdienst haben. Und die sagen, ja, aber ich weiß nicht, wo wir da hingehen, wenn es ein anderer Gottesdienst dann ist. Also es ändert sich, ja, hoch und runter. Und der Jakobus, der sagt, dass wir nicht zweifeln sollen, so wie eine Meereswoge hin und her geworfen wird, sondern dass wir beständig sein sollen. Wenn ich auf Jesus schaue und auf die Person Jesus schaue, dann merke ich, dass Jesus sich nie ändert. Und dass Freude, die Jesus gibt, die ist immer konstant. Und dass Zuversicht, die Jesus gibt, die ist immer konstant. Aber diese Konstanz bekomme ich nur, wenn ich auf Jesus schaue. Wenn ich auf mich selber schaue oder auf die Umstände, dann gehe ich unter. Der Petrus, der hat auf das Wasser dann geschaut und nicht mehr auf den Herrn und dann geht er unter. Als er auf Jesus geschaut hat, konnte er Dinge tun, die noch nie ein Mensch gemacht hat. Das heißt, mein Friede, der kommt im Herzen aus einer Realität, wenn ich auf Jesus schaue. Dann kommt er zur Realität. Dann wird er Substanz. Und dann bekommst du auch eine Festigkeit und eine Konstanz im Herzen, die du dir schon lange wünschst. Am letzten Mittwoch hatten wir hier abends den Gebetsabend und wir haben gesprochen über dieses Wort Buße und über die Arten von Buße. Und da muss ich was dazu erklären, weil wir sehen im Alten und im Neuen Testament, wir hatten vor einigen Gottesdiensten mal darüber gesprochen, zwei Arten von Buße. Im Alten Testament sehe ich die Buße als Umkehr. Das heißt, ich laufe eine Richtung und 180 Grad wende, laufe ich in die Gegenrichtung. Das versteht das Alte Testament als Buße. Und ein klassisches Beispiel für die Buße im Alten Testament ist Lukas 15, wenn Jesus darüber spricht, über den verlorenen Sohn, der bei den Schweinen sitzt, für einen Juden ein absolutes No-Go. Und er dann zu sich selber sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Also er ändert seine Richtung 180 Grad und geht wieder nach Hause. Das ist diese Buße, die das Alte Testament uns beschreibt. Das Neue Testament geht einen Schritt weiter. Das Alte Testament ist ja in Hebräisch geschrieben, das Neue in Griechisch. Und im Griechischen steht da ein Wort, was ganz viel mit unserem Denken zu tun hat. Also mit unserer Einstellung, mit unseren Gedanken. Und es beschreibt auch einen Prozess, nicht eine einmalige Handlung, sondern es beschreibt einen Prozess, der immer wiederholt wird. Eine Veränderung wird da als Buße beschrieben. Und diese Veränderung in unserem Denken, die beschreibt Paulus in Römer 12. Da heißt es, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Am Rande bemerkt, wir haben so viele Anfragen und Diskussionen, ja, sehr fruchtbare Dinge. Was ist denn eigentlich ein richtiger Gottesdienst? Ja? Wie sieht ein richtiger Gottesdienst aus? Hier ist ein Beispiel für einen richtigen Gottesdienst, indem wir uns hingeben als ein lebendiges Opfer. An anderer Stelle sagt Paulus, ein Gottesdienst ist, die Witwen und Waisen zu besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten. Das ist auch ein super Gottesdienst. Ja? Aber zunächst ist mal Hingabe an das Reich Gottes ist ein vernünftiger Gottesdienst. Ja, was vernünftig ist, das kannst du selber dann auch für dich nochmal übersetzen. Und in Vers 2 kommt dann das Entscheidende. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das bedeutet, dass diese Buße, die Gott in unser Leben gegeben hat, das ist ein fortlaufender Prozess. Wir sind dabei nicht stehen geblieben, sondern wir verändern unser Denken. Das ist ein fortlaufender Prozess, der bei mir jeden Tag stattfindet. Wenn ich mich dem hingebe, dann merke ich, dass Gott ja alles getan hat. Jesus hat für mich schon alles am Kreuz getan. Und es ist an uns, unser Leben als Opfer für Gott hinzugeben. Viele Christen denken, ja, Jesus tut und Jesus gibt und Jesus segnet und Jesus heilt. Aber hier sagt Gott, ich ermahne euch, dass ihr eure Leiber hingibt. Das tut nicht Gott. Das heißt, es gibt viele Dinge in der Bibel, die müssen wir tun und die musst du entscheiden. Und wenn du dich nicht hingibst für Gott und nicht deinen Leib und deine Gedanken zur Verfügung stellst, dann ist es auch deine Entscheidung. Und dann findet dieser vernünftige Gottesdienst auch nicht statt. Und die Frage ist denn, wie können wir uns als Opfer für Gott hingeben? Wie können wir sicherstellen, dass wir nicht immer in dieses selbe Loch fallen? Das ist doch dein Problem. Wie können wir sicherstellen, dass du nicht immer im gleichen Dreck beschmutzt wirst? Ich habe viel mit Jugendlichen zu tun und ich kenne viele Jugendlichen, die kommen einfach alle paar Wochen dann wieder und sagen, du, mir ist schon wieder passiert und mir ist schon wieder passiert. Und es ist so ein Kreislauf, ja, es passiert immer wieder. Und wie kannst du denn sicherstellen, dass hier ein Stopp gesetzt wird und dass ein Wachstum in Reinheit, dass ein Wachstum in Integrität, ein Wachstum im Glauben überhaupt stattfindet? Wie können wir das sicherstellen? Weil der Einfluss der Welt ist ja so stark. Das, was auf dich einströmt, ist ja so stark und will dich prägen. Und wisst ihr, Freunde, das geht alles über die Gedanken. Es fängt alles bei den Gedanken an. Das heißt, der Teufel fängt an, in deinen Gedanken die Frage zu stellen, ja, Margret, hat Gott dir wirklich das gesagt? Ja, und du überlegst dann, machst und tust und stellst es erstmal in Frage, weil du bist ja auch jemand, der das prüfen will. Ja? Und wisst ihr was? Gott möchte uns an den Punkt bringen, unsere Gedanken so zu ändern, dass es Dinge gibt, die ich nicht tun will. Und dass es Plätze gibt, wo ich nicht hin will. Und dass es Filme gibt, die ich nicht anschauen will. Dass es Programme gibt auf dem Computer, die will ich nicht. Dass es Lebensweisen gibt in dieser Welt, die lehne ich ab. Weil wenn wir uns mit diesen Dingen identifizieren oder infizieren, dann geschieht ein neuer Weg. Und ich möchte euch diesen Weg mal skizzieren anhand von Psalm 1, Vers 1. Wir haben den auch aufgeschrieben. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Und ich möchte den Vers mal erklären, wie er dir vielleicht noch nicht erklärt worden ist. Es ist eine dreifache Setzung, diese drei Aussagen. Zuerst folgst du dem Rat und der Weisung von gottlosen Menschen. Du nimmst diese Information auf, was gottlose Menschen dir sagen, und du sagst, ja, ist plausibel, obwohl es verlogen ist, aber es erscheint dir vernünftig und du denkst darüber nach und sagst, ja, könnte man mal und so. Es spielt sich alles in Gedanken ab. Die zweite Stufe ist, du betrittst den Weg dieser Menschen. Das heißt, du begibst dich vom Weg Gottes runter, betrittst diesen Weg und du fangst an, auf dem Weg der Sünde zu gehen. Und du merkst es vielleicht gar nicht. Aber die Bibel sagt, es geht Schritt für Schritt, und die Folge 3, am Schluss sitzt du in dem Kreis, wo die Spötter von Gott sitzen. Und es hat alles so harmlos angefangen, weil du dich mit den Dingen beschäftigt hast, die die Welt dir in dein Hirn gepflanzt hat. Das heißt, du kommst ja jeden Tag viele Stunden mit dieser Welt und dem System dieser Welt in Berührung, in den Finanzen, in den Medien, in allem, was auf dich einstürmt, in den Arbeitskollegen, in dem, was dir erzählt wird. Und das prägt dich. Wie schaffen wir es, hier eine Konstanz reinzubringen? Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht. Ich kann mal das erste Bild zeigen. Ich möchte euch etwas aus der Natur zeigen. Jawohl. Ihr habt es vielleicht noch nie gesehen, aber das ist eine Juwelwespe. Die Juwelwespe, die lebt in Afrika. Und die Juwelwespe, ihr seht schon, die heißt so, weil sie auch so aussieht. Sie sieht aus wie Juwelen. Die glänzt unheimlich schön. Und es ist ein wunderschönes Tier. Aber was dieses Tier tut, ihr haltet es nicht für möglich. Dieses Tier ist in der Wüste unterwegs und sie hat so ein Loch, wo sie drin wohnt. Und diese Juwelwespe, sie sucht nach Beute, nämlich nach Schaben. Und diese Schaben sind ungefähr viermal größer als sie selber. Und diese Schaben, die sind ihre Beute. Die Juwelwespe sucht sich eine solche Schabe, und die Schabe, die viermal größer ist, die Juwelwespe hat keine Chance gegen diese Schabe von der Körpergröße. Aber sie schleicht um sie rum und in einem Moment gibt sie ihren kleinen Stich vorne in die Brust rein. Die Schabe hat dann zwei gelähmte Vorderbeine für ungefähr eine Minute. In dieser Minute nimmt die Juwelwespe die zwei Vorderbeine, fixiert sie und tut mit ihrem Stachel in das Gehirn von der Schabe einen absolut genialen neurotoxischen Cocktail einspritzen. Und zwar genau an die Stelle, die das Fluchtzentrum der Schabe betrifft. Können wir mal das zweite Bild zeigen? Ja, genau, ist eine Schabe. Ja. Und was passiert? Es passiert jetzt etwas. Die Schabe ist nicht tot. Die Schabe lebt. Und zwar total fit. Aber die Schabe, die fängt sich an zu putzen, wie verrückt. Die putzt alle Bakterien, alles runter von ihrem Körper, was irgendwie sie verunreinigt hat. Ja? Und die Schabe hat noch etwas, sie hat absolut keinen Fluchtreflex mehr. Das zweite, die Juwelwespe nimmt die Schabe vorne an den Fühlern und führt sie wie so ein Pferd hinter sich her in ihr Loch rein. Was dort passiert, sie frisst nicht die Schabe. Sie legt ein Ei unter ihren Bauch und verschließt dann dieses Loch und geht. Dieses Ei, nach drei Tagen schlüpft eine kleine Juwelwespe und die fängt an, die Schabe auszusaugen. aber nicht die lebenswichtigen Organe. Sie holt sich die Fettreserven, sie holt sich die Muskelmasse dieser Schabe und erst ganz am Schluss, nach ein paar Tagen, geht sie an die lebenswichtigen Organe und schlachtet die Schabe aus. Ja? Nach circa 10 Tagen kommt eine neue Juwelwespe in Afrika aus diesem Loch und sucht sich ihr eigenes Opfer. Ich musste daran denken, dass es bei vielen Menschen so ist. Viele Menschen in der Welt, die haben in ihrem Gehirn irgendeinen neurotoxischen Cocktail, der sie Dinge tun lässt, wo sie selber nicht verstehen. Und Freunde, wenn du infiziert bist mit manchen Dingen dieser Welt, dann wird es Zeit, dass wir uns nicht mehr mit dieser Welt mitführen lassen in eine Richtung, wo die Bibel sagt, das ist tödlich. Als ich das verstanden habe im Wachstum meines Glaubens, habe ich gemerkt, die und die und die und die und die Dinge, die kann ich unmöglich mehr tun. Manche bezeichnen das als Toleranz oder als Freiheit des Glaubens oder Gott sieht es nicht so eng. Leute, das ist Lüge. Das ist Lüge. Die Sünde, die tötet uns. Und es wird Zeit, dass wir hier einen klaren Schnitt machen und uns wirkliche Fragen stellen. Das heißt, die Frage ist doch, wie schützt du dich vor Juwelwespen? Wie schaffst du das, dass du stabil bleibst, dass du ohne Sünde leben kannst, weil die Bibel sagt uns, das geht. Und ich möchte euch noch hineinnehmen am Schluss in eine Stelle im Philipperbrief. Der Paulus, der schreibt an die Philipper, er sagt weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Und ich spreche viel mit jungen Leuten und ich sage euch, wir haben Prüfkriterien in der Bibel, die sind für uns gültig. Wenn ich etwas anschaue, wenn ich etwas lese, dann stelle ich mir die Frage aus Philipper 4, ist es wahrhaftig? Ja, ich muss mir die Frage stellen, bei einem Artikel im Fokus oder bei einem Artikel in National Geographic, ist es wahrhaftig oder ist es Lüge? Ich muss mir auch bei vielen christlichen Büchern muss ich mir die Frage stellen, ist es die Wahrheit oder ist es gefärbt? Und gerade bei christlichen Büchern müssen wir uns diese Frage stellen, weil nicht alles, was christlich ist, ist christlich, ja, oder ist wahrhaftig. Es ist so viel Verführung, so viel neurotoxisches Juwelwespenmaterial oft da drin. Dann müssen wir uns die Frage stellen, ist es ehrbar? Ist es ehrbar? Stell dir doch mal bei deinem nächsten Film im Kino oder im Fernsehen die Frage, ist es ehrbar? Ist es ehrbar, wie der mit dieser Frau umgeht? Ist es ehrbar? Stell dir mal die Frage, ist es gerecht? Ist gerecht, was hier geschieht? Dann die heiße Frage, ist es rein, was hier geschieht? Die westliche Welt und viele oder die meisten Christen haben sich angewöhnt, wenn sie einen Actionfilm sehen und da gibt es eine Sexszene, ja, das gehört halt dazu. Paulus stellt uns aber die Frage, ist es rein? Und wenn diese Reinheit der Maßstab für unser Denken und Handeln wird, Leute, dann wird sich etwas ändern, dann bekommen wir Stabilität. Wenn wir aber den Schmutz immer noch im Beipack dabei haben und es akzeptieren, dann wird dich dieser Schmutz auch immer wieder einholen. Dann wirst du in den entscheidenden Situationen nicht schaffen, ein reines Leben zu führen. Weil es fängt immer in den Gedanken, immer mit den Augen, den Ohren, mit allen unseren Sinnen, fängt es doch an. Und ich sage den jungen Leuten, sage ich immer, weißt du, diese Entscheidungen, die werden nicht auf der Bettkante getroffen, wenn es soweit ist. Diese Entscheidungen, die werden immer vorher im Kopf getroffen. Ja, weil der Kopf, der ist uns weit voraus und die Tat, die folgt dann immer hinterher. Und unser Problem ist doch nicht, viele junge Leute sagen zu mir, Martin, ich verstehe so viel in der Bibel nicht. Und dann sage ich, ja, das geht mir auch so. Ich verstehe auch viel nicht in der Bibel. Aber das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist doch, dass das, was ich verstehe, dass ich das oft nicht tue. Das ist das wirkliche Problem. Ja, und die Fragen jetzt in den Gesetzen von Mose, warum das so ist und warum, das, da verstehe ich manches nicht, aber das ist nicht schlimm. Aber wenn ich das tue, was ich verstanden habe, Leute, dann sind wir schon mal eine Liga weiter. Stimmt's? Okay, das ist nämlich die entscheidende Frage. Das heißt, wie fange ich denn da an? Er sagt ja noch, stellt ja noch mal drei andere Fragen. Ist es liebenswert? Ist die Sache liebenswert? Hat die Sache einen guten Ruf? hat es eine Tugend. Eine Tugend kann man übersetzen mit Fähigkeit. Ja? Ist es etwas, was nützt? Und Paulus stellt uns diese Fragen und dann sagt er, darüber denkt nach. Das nimmt als Maßstab. Das ist eure Richtschnur. Weil wenn wir das tun, was wir gelernt und empfangen haben, dann wird der Gott des Friedens mit uns sein. Und ich kenne viele Menschen, die sagen, ja, Gott ist mir so fern, ich spüre ihn nicht. Ich spüre ihn nicht. Ja? Ich spüre Gott auch nicht den ganzen Tag. Das muss ich auch nicht, weil ich habe Glauben im Herzen. Ja? Und durch den Glauben geschieht es. Aber wenn ich Friede im Herzen habe, dann weiß ich, die Sache ist in Ordnung. Ich verlasse mich immer mehr auf den Frieden, den Gott gibt. Weil die Bibel sagt, der Friede Christi, der sei der Schiedsrichter in euren Herzen. Und wenn du in einer Sache entscheiden musst und du hast keinen Frieden darüber, dann lass es. Ja? Das Spurgeon, der sagt auch, wenn du zwischen zwei Übeln dich entscheiden musst, dann lass beides. Dann lass beides, weil übel ist übel. Okay? Das heißt, wie fangen wir denn damit an? Ja? Ich gebe dir mal einen ganz praktischen Tipp. Fang morgen damit an, du machst dir morgen früh einen Kaffee oder einen Tee, je nachdem, was dir lieber ist. Und dann setz dich hin und liest die Bibel. Meine Frau und ich, wir machen das so. Ja? Wir haben da schon verschiedene Sachen gemacht und probiert und so. Zurzeit machen wir das so, dass wir ein Kapitel aus dem Alten Testament, ein Kapitel aus dem Neuen Testament lesen. Im Alten sind es gerade die Sprüche, im Neuen ist es gerade der Römerbrief. Und das tun wir. Warum? Wir wollen von Gottes Wort infiltriert, inspiriert werden für den Tag. Und dann trinken wir unseren Kaffee und dann fängst du an, die Dinge zu verstehen. Wir verstehen Dinge nur, wenn wir uns damit beschäftigen. Und dann tun wir sie. Der Hebräerbriefschreiber, er sagt ja, lasst uns laufen in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und Freunde, dieser ganze Prozess, was wir jetzt hier sehen, im Hebräerbrief, dass wir schauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender, und dass wir unsere Gedanken ändern, unsere Einstellung, unseren Charakter ändern, das ist ein Kampf, sagt die Bibel. Das geschieht nicht von alleine. Das geschieht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Kampf, der uns verordnet ist. Ich zitiere zum letzten Mal Spurgeon, wörtlich, die Vögel fressen von deinen reifsten Früchten und die wilde Sau durchwühlt mit ihrem Rüssel deine köstlichen Reben. Satan versucht uns zu hindern, wenn wir im Gebet vertieft sind. Er reizt uns zur Ungeduld und schwächt unseren Glauben, damit wir womöglich den Segen verlieren. Nicht weniger tätig zeigt sich Satan in der Hinderung christlicher Aktivitäten. Also wenn du Bibel lesen willst, wenn du beten willst, wenn du zur Gemeinde gehen willst, wenn wir Gemeinde bauen wollen. Nie hat jemals eine Neubelebung des christlichen Lebens der Gemeinde stattgefunden, ohne dass zugleich auch der Widerstand sich kräftig hervortat. Sobald Esra und Nehemia anfingen zu bauen, wurden Sanballat und Tobia zornig und versuchten, das Werk zu hindern. Was tut das? Wir dürfen uns nicht darüber wundern, dass Satan uns zu hindern versucht, denn das ist nur der Beweis, dass wir auf der Seite des Herrn stehen und das Werk des Herrn ausführen. Also wundere dich nicht, wenn du im Glauben einen Schritt vorwärts gehen willst, dass es da Widerstand gibt. Wundere dich nicht, das ist automatisch so. Bei mir war das so, es war ein Riesenkampf. Bärbel und ich hatten uns entschlossen, uns taufen zu lassen. Ja, das war ein Kampf. Wir haben in diesem Kampf im Prinzip argumentativ unsere ganze Familie auch verloren. Die standen nämlich gegen uns. Weil es war für uns ein riesiger Schritt, diese Taufe aufgrund des Glaubens. Und so wird es auch bei dir sein. Wenn du dich rausbegibst aus dieser Neutralität der christlichen Sonderausstattung, ja, Jesus noch ein bisschen dazu, und sagst, Jesus ist ein und alles in meinem Leben, er ist das Zentrum, dann ist da auch Kampf dabei. Wenn ich dir zum Schluss etwas wünschen darf, dann wäre das Folgendes. Dass du aufhörst, dich selber zu suchen, weil du wirst dort nichts finden. Dass du auf Christus schaust und dass seine Erlösung und Herrlichkeit dich anspornen, ihm zu dienen mit allem, was du hast. Amen. Jesus, ich bete für meine Geschwister, dass genau das geschieht. Dass wir verwandelt werden in dein Bild, dass du der Dreh- und Angelpunkt bist unseres Lebens in allen Dingen, die uns betreffen. Und ich bete, dass dein Wort und die Auswirkungen deines Wortes in unserem Leben zentral stattfinden. Jesus, ich bete, dass du die Herzen öffnest durch den Heiligen Geist. Und ich bete, dass gehorsame Herzen dich aufnehmen als den, der du bist, als den Herrn Jesus Christus. Amen. Vielen Dank.